Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Ist die Liebe ein Glück, das vom Himmel fällt, oder ist das eine Beziehung, an der man arbeiten muss? Mit dieser Frage hat sich eine Studie an der Uni Basel beschäftigt. Ich begrüße jetzt bei mir im Studio.
Mein Name ist Fabian Gander. Guten Tag, ich bin Postdoc an der Abteilung für Persönlichkeitspsychologie und Entwicklungspsychologie der Uni Basel, zusammen mit meinen zwei Kolleginnen.
Genau, ich bin Maximiliane Uhlich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin ebenfalls an derselben Abteilung Postdoktorandin, auch an der Uni Basel.
Und ich bin Alex Traut. Hallo auch von mir. Ich bin Doktorand in der gleichen Abteilung, im gleichen Team.
Sehr schön, herzlich willkommen. Das ist Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Ja, zunächst mal die Frage, was passiert überhaupt, wenn wir verliebt sind?
Kann man auf ganz verschiedenen Ebenen betrachten. Ich fange mal bei der psychologischen an, vielleicht kann das andere noch ergänzen. Also zum einen überhöhen wir diese Person, wir idealisieren die, wir finden alles toll. Unsere Gefühle und Gedanken drehen sich um diese Person. Wir empfinden sehr viel positive Emotionen dabei. Das ist zum Wesentlichen ein Teil davon, was die psychologische Ebene des Verliebtseins ausmacht.
Ja, genau. Und das Ganze lässt sich praktisch auch auf biochemischer Ebene zeigen. Unser Belohnungssystem ist einfach sehr aktiviert in dieser Zeit. Das heißt, wir werden dann mit diesen ganzen sogenannten Liebeshormonen geflutet und zum Beispiel Dopamin wird ausgeschüttet im Gehirn. Das heißt, wir finden tatsächlich auch, wenn wir uns das Gehirn anschauen von Leuten, die verliebt sind, in dieser Zeit, dass das ähnelt wie einer Person, die gerade Drogen genommen hat. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr starke Veränderung im Gehirn, die man feststellt.
Okay, warum lässt das wieder nach?
Ein Teil davon lässt sich wahrscheinlich erklären, wie alles Nette ist irgendwann, gibt es eine Sättigung. Also eben eine Eiscreme ist gut, die zweite ist auch noch gut, ab der dritten wird es langsam nervig. Und ist bei der Liebe wahrscheinlich auch so, man gewöhnt sich ein bisschen daran. Die Neuigkeit nimmt ab, es gibt vielleicht auch Probleme, die sich erst mit der Zeit entwickeln. Frischverliebte müssen sich noch nicht mit Wohnungseinrichtungen, Kinder und weiß ich nicht was abmühen, während das bei längeren Beziehungen dann stärker der Fall wird, zum Beispiel.
Okay. Sie schreiben eben in dieser Studie auch, die Zufriedenheit in der Beziehung nehme bei der Mehrheit ab. Wieso?
Ja, genau. Also diese anfängliche Aufregung und das Neuheitsgefühl, das man so hat in der Verliebtheitsphase, das nimmt einfach ab im Laufe dieser Zeit mit der Gewöhnung erstens. Aber eben auch diese biochemischen Prozesse nehmen tatsächlich ab. Also diese Ausschüttung dieser Liebeshormone lässt nach. Und wir werden so ein bisschen mit der Realität konfrontiert, ne? Also wir entdecken die Unvollkommenheiten des Partners auch und die reale Person dahinter. Wir nehmen so ein bisschen die rosa Brille ab. Und das reduziert natürlich alles so ein bisschen die Intensität dieser Verliebtheitsgefühle. Aber das ist auch nicht nur negativ, sondern wir haben natürlich auch, das Ganze geht dann ein bisschen in so eine tiefere Bindung über. Man hat oft plötzlich Vertrauen, man kennt sich mehr, man hat Sicherheitsgefühle. Also eben, das ist nicht nur, dass einfach nur was Positives wegfällt, sondern es kommt auch was Positives dazu, ne?
So. Jetzt, Sie schreiben eben, bei der Mehrheit nehme die Zufriedenheit ab. Wie groß ist denn die Minderheit?
Also bei uns in den Daten ist das jetzt so, dass wirklich die große Mehrheit tatsächlich abnimmt. Also bei uns waren das so um die 80%, wo wir gesehen haben, dass die Beziehungszufriedenheit mal stärker, mal weniger stark, aber eben bei der Mehrheit von ungefähr 80% tatsächlich abnimmt. Wobei das ganz interessant ist, weil wenn man die gleichen Personen dann sozusagen im Nachgang nochmal fragt, wie haben sie denn selber diesen Verlauf jetzt erlebt über die Zeit, dann sagt tatsächlich wieder eine Mehrheit, dass sie aber eigentlich selber eine Zunahme an Zufriedenheit nachträglich angeben würden.
Aha, okay. Aber warum gibt es da diesen Unterschied zwischen der Mehrheit und der Minderheit? Also wie nimmt denn die Minderheit das wahr? Also dass quasi man weiterhin auf den Flügeln des Glücks herumsurft oder wie ist dann das?
Ja, das ist ja eins, was wir versucht haben herauszufinden. Also wodurch unterscheiden sich denn diejenigen, bei denen es abnimmt und bei denen, wo es nicht abnimmt? Ne? Das ist ja letztendlich das, woran wir als Paarforscher interessiert sind, vorherzusagen, diese Abnahme oder eben bei den Leuten, wo es stabil bleibt, wieso ist das anders? Ne? Und eben eine unserer Ideen in dem Kontext waren jetzt halt diese impliziten Glaubensüberzeugungen, genau, die wir untersucht haben. Vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen.
Kann ich ja. Ja, bitte. Genau. Wir fanden es spannend, mal zu schauen, ob Glauben über Beziehungen oder Überzeugungen, wie Beziehungen funktionieren, etwas damit zu tun haben, wie sich die Zufriedenheit entwickelt. Und da haben wir zwei verschiedene Überzeugungen angeschaut. Zum einen sogenannte Schicksalsüberzeugungen, also Leute, die zum Beispiel glauben, ob man zusammenpasst, ist einfach Schicksal, entweder ich habe meine Seelenverwandte, meinen Seelenverwandtenpartner oder nicht, habe ich Glück oder Pech. Und der andere Glaube, der unterschieden wird, ist das sogenannte Wachstumsglauben, also Leute, die eher glauben, naja, man muss halt an der Beziehung arbeiten, egal, man glaubt jetzt nicht unbedingt an Seelenverwandten oder auch wenn man ihn gefunden hat, man muss trotzdem arbeiten und durch Arbeit kann eine Beziehung auch besser werden. Das sind so diese zwei Glauben, die wir unterschieden haben.
Mhm. Und ich nehme an, die Grenze ist ein Stück weit fließend?
Ja, nicht nur das, eben sind auch unabhängige Dinge. Man kann so auch an Schicksal glauben, als auch an Wachstum gleichzeitig oder an beides nicht. Also,
okay.
Genau.
Und wie groß sind denn die Masseverhältnisse zwischen den Schicksalsglaubenden und den Wachstumsglaubenden?
Lässt sich so nicht klar sagen, weil sie eben halt Kontinuen sind, also weil Leute irgendwo in diesem Bereich sind. Wir können aber sagen, im Mittel glauben die meisten Leute schon stärker an Wachstum als an Schicksal.
Ist das ein Schweizer Phänomen?
Wir haben jetzt keine Länder verglichen, aber ich denke nicht. Hätten Sie erwartet, dass das besonders schweizerisch ist, oder?
Ja. Ja, also kann einfach sein, weil man sagt einfach, ja, der Schweizer definiert sein Leben eigentlich oft durch Arbeit, durch Leistung, durch Disziplin und so weiter und der Lebensgenuss kommt hinten an.
Okay.
Woher, also Sie haben ja 900 Paare, haben Sie ja interviewt und regelmäßig wohl gesprochen. Woher kamen denn diese Leute?
Also das war im Wesentlichen eigentlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Das heißt eben maßgeblich auch aus Deutschland, dann noch ein großer Teil aus der Schweiz und aus Österreich. Das war wirklich der mit Abstand größte Teil.
Und wie sind Sie an diese Menschen herangekommen?
Also da wurde, wir haben Personen versucht anzusprechen über soziale Netzwerke, zum Beispiel online. Es wurde Werbung geschaltet auf Facebook zum Beispiel. Es wurden aber auch einfach draußen in der Stadt mit Flyer verteilt. Es wurde natürlich auch an der Universität selber rekrutiert. Gab es noch andere?
Also man hat einfach, das waren nicht wir, das waren unsere VorgängerInnen in dem Fall. Die haben alles Mögliche getan, um da an Paare zu kommen. Sie waren zum Beispiel auch auf der Hochzeitsmesse in Basel und haben da frischere Paare versucht anzuwerben und so weiter. Also man hat eigentlich alles Mögliche versucht, um einfach eine möglichst große Stichprobe, eine möglichst breite Stichprobe auch, eben die gingen von 18 bis 80 Jahren, einige waren ein halbes Jahr erst zusammen, andere 40 Jahre, um so ein bisschen alles abzudecken, was die Beziehungswelt quasi zu bieten hat, ja.
Okay, bevor wir auf diese beiden Gruppen wieder zu sprechen kommen, zunächst mal, was haben Sie mit Ihrer Studie genau erforscht? Was war Ihr Setting, was war Ihre Hauptfrage eigentlich?
Das Setting war eine große Anzahl von Paaren, wo man immer beide PartnerInnen gleichzeitig hat, über einen längeren Zeitraum zu befragen. Also die wurden wiederholt zu 4 Messzeitpunkten befragt, im Abstand zwischen 6 und 12 Monaten. Und nebst diesen Befragungen, wo es darum geht, wie es den Leuten so im Allgemeinen ging jetzt in dieser Zeit, gab es auch immer noch Tagebuchphasen, wo die Leute jeden Tag noch sagen sollten, was sie heute gemacht haben, wie es ihnen ging und so weiter. Und die Grundidee war einfach zu schauen, wie sich Eigenschaften beider PartnerInnen auswirken auf das Beziehungserleben. Mhm. Also ob nicht nur, ob was meine Zufriedenheit oder mein Verhalten für eine Auswirkung hat auf meine Zufriedenheit, sondern auch auf die Zufriedenheit meines Partners, meiner Partnerin und umgekehrt.
Mhm. Genau. Okay. Und was war denn so die Hauptfrage, die Sie versucht haben zu erheben?
Es gab mehrere. Unter anderem halt, wie sich Paare gemeinsam entwickeln über die Zeit und auch, was positive Beziehungsentwicklung, eben Beziehungszufriedenheit vorhersagt, was damit einhergeht. Ja, so Dinge. Mhm.
Aber Sie werden wohl eingestehen müssen, dass so eine Studie dann auch für Veränderungen im Beziehungsleben sorgen wird. Also wenn jemand, ich stelle mir das so vor, also wenn... Ja, genau. Also wenn man aufhört zu rauchen, muss man sein Rauchverhalten zum Beispiel protokollieren. Und wenn man also sein Liebesleben auch protokollieren soll, dann wirkt sich doch das aus. Also wie sind Sie mit dieser Veränderung oder mit dieser Beeinflussung durch die Studie umgegangen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Eben immer ist wie... Wir hatten es vor dem Interview, kurz vor der Quantenphysik. Auch in der Psychologie kann die Messung das Gemessene beeinflussen. Das ist schon so, ja. Haben wir hier beidesgehend ignoriert.
Okay.
Also wir gehen davon aus, dass sich durch die wiederholte Messung das auch ein bisschen die Leute daran gewöhnen und dass sie am Anfang ein bisschen reaktiver sind, dass es ein bisschen am Anfang sich eher verändern, wenn sie gemessen werden, langfristig weniger. Aber das kriegt man nicht ganz raus, das ist völlig richtig. Ja.
Okay.
Also auch weil die Leute dazu motiviert werden, über ihre Beziehung nachzudenken, ist ja eigentlich Intervention an sich, das ist schon richtig. Ja.
Okay. Gehen wir zurück zum Wachstumsglauben und Schicksalsglauben. Welche Gruppe ist glücklicher in der Beziehung und im Leben?
Also es ist tatsächlich so, dass letztendlich beides gut ist auf eine Art und Weise für die Beziehung. Also wir fanden jetzt mit unserer Studie, dass Leute, die ans Schicksal glauben, dass die zu Beginn der Studie glücklicher waren, also ab da, wo wir gemessen haben praktisch. Also das heißt, die haben ein höheres Ausgangslevel in der Beziehungszufriedenheit. Und beim Wachstum war es so, dass die langfristig glücklicher waren. Also das hat die Beziehungszufriedenheit einfach weniger stark abgenommen über die Zeit. Und wir hatten auch noch eine interessantere weitere Sache in der Studie. Und zwar sollten die Paare einschätzen, inwiefern sie, was sie denken, wie glücklich sie in Zukunft mit ihrer Beziehung sein werden. Und diese Paare, die eben stärker ausgeprägt haben auf diesem Wachstumsglaube, die haben tatsächlich auch eine positivere Zukunftsaussicht. Die denken, dass ihre Beziehung in Zukunft noch besser sein wird als die Leute, die ans Schicksal glauben.
Das ist ja interessant. Also wenn jemand an Schicksal glaubt, fühlt er sich quasi wie im Paradies, aber sein Ausblick ist negativer.
Ja, also das hat wahrscheinlich schon auch ein bisschen damit zu tun, dass Leute, die ans Schicksal glauben, die interpretieren dann zum Beispiel auch, wenn man Konflikte hat oder Probleme in der Beziehung auftreten, als soll irgendwie nicht sein, diese Beziehung. Die sind dann eher dazu geneigt, diese Beziehung auch aufzugeben im Vergleich zu Leuten, die Einstellung haben, Beziehung, da muss man halt auch was investieren, da muss man dran arbeiten, damit die schön aufrechterhalten bleibt und auch langfristig zufriedenstellend ist.
Mhm. Hochinteressant. Welche Gruppe hat das befriedigendere Sexualleben?
Also wir haben das jetzt bei uns tatsächlich keinen Effekt, keinen Zusammenhang gefunden mit der Sexualität, also mit sexueller Zufriedenheit in dem Fall. Aber es gibt ein ähnliches Konstrukt. Also wir haben ja jetzt grundsätzlich Beziehungsglauben oder Beziehungsüberzeugungen angeschaut, aber es gibt auch ein ähnliches Konstrukt, was es in Bezug auf die Sexualität misst. Und da findet man eben auch ganz ähnliche Ergebnisse, nämlich, dass dieser Wachstumsglaube auch besser ist für die Sexualität. Also wenn man denkt, dass wenn man in seine Sexualität irgendwie investiert und daran arbeitet, dann ist die Sexualität auch zufriedenerstellender für diese Paare. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese Paare eher bereit sind, auch mal was Neues auszuprobieren. Und wir wissen auch aus der Forschung, neue Dinge in der Sexualität sowie in der Beziehung, das gilt auch für die Beziehung generell, neue Sachen auszuprobieren als Paar, das schweißt zusammen und das hat einen Effekt, einen positiven Effekt auf die Beziehungszufriedenheit.
Ja, und welche Gruppe trennt sich jetzt eher? Eher die Schicksalsgläubigen oder eher die Wachstumsgläubigen?
Also das war auch jetzt nicht direkt Teil der Studie, die wir gemacht haben, aber es gibt da tatsächlich schon Erkenntnisse zu aus anderen Studien, die sind aber nicht ganz einheitlich. Also es gibt zum Beispiel Erkenntnisse, die halt sagen, dass tendenziell dieser Schicksalsglaube eher mit einer Trennung zusammenhängt oder häufiger mit Trennungen zusammenhängt, wobei das auch wieder ein bisschen eingeschränkt ist. Das hängt durchaus davon ab, auch wie man den Partner sieht. Also wenn ich jetzt mit einem sehr starken Schicksalsglauben, aber auch der Überzeugung bin, der Partner, den ich gefunden habe, ist auch wirklich der perfekte Partner für mich. Das ist sozusagen mein Seelenverwandter. Dann findet man eben diesen Zusammenhang wieder genau andersrum, dass sie eben weniger dazu neigen, dann auch die Beziehung zu beenden.
Gibt es überhaupt Elemente, mit denen wir Voraussagen treffen können, ob eine Beziehung hält oder nicht?
Ja, es gibt mittlerweile relativ, also einiges an Forschung dazu und auch Zusammenfassungen von mehreren Studien, die sich das angeschaut hat und die eben so ein paar Hauptvariablen gefunden haben, die prädiktiv sind dafür, ob sich Paare trennen oder
prädiktiv?
Nicht. Die vorhersagen, ob sich Paare trennen oder nicht.
Okay.
Und das sind zum einen zum Beispiel das Kommunikationsverhalten von Paaren. Also da gibt es einfach konstruktivere Art und Weise, miteinander zu kommunizieren und weniger konstruktive Kommunikationsmuster.
Beispiel?
Also zum Beispiel defensives Verhalten oder den Partner zu kritisieren. Das sind nicht so positive Formen, also aber gehören natürlich auch mal dazu zu einem Konflikt. Das ist natürlich vollkommen normal, ein Stück weit. Aber dann gibt es natürlich noch Versteigerungen. Das wäre dann sowas wie Verachtung gegenüber dem Partner auszudrücken oder wirklich zynisch zu werden und die Augen zu verdrehen oder sowas. Das sind alles sehr, sehr negative Art und Weise zu kommunizieren. Mhm. Und wir wissen auch, das Commitment, also wie sehr man sich zugehörig fühlt zu seinem Partner und dann auch ja, Abhängigkeit natürlich, das wäre so die negative Seite von Commitment, das sind alles Faktoren, also wenn das Commitment stark ausgeprägt ist oder die Abhängigkeit stark ausgeprägt ist, das sind Paare, die sich weniger selten trennen und ja, dann natürlich auch solche Faktoren wie die Beziehungszufriedenheit, wie zufrieden bin ich und gibt es vielleicht auch noch andere Personen in der Nähe, die mich interessieren, potenziell, die irgendwie ja, als Konkurrenten auftauchen am Rand des Ganzen, ne? Mhm. Wo man dann vielleicht das Gefühl hat, vielleicht wäre das dann doch der bessere Partner. Ja.
Eben, diese Gruppen, Schicksal oder Wachstum, inwiefern bestimmen wir selbst, zu welcher Gruppe wir gehören? Also ist das dann auch eine Schicksalsangelegenheit, ob ich jetzt ans Schicksal oder ans Wachstum glaube?
Wir gehen mittlerweile eigentlich davon aus, in der Psychologie, bei allen Unterschieden zwischen Menschen, ein bisschen Schicksal ist da, also ein bisschen ist angeboren und ein großer Teil halt auch nicht. Und auch da wird es so sein, diesen Beziehungsüberzeugungen gehen wir davon aus schon, dass die besonders lernbar sind eigentlich. Wir glauben auch, dass die vermittelbar, jetzt zum Beispiel in Paartherapien sind, also da würden wir eine größere Veränderbarkeit erwarten. Ob es jetzt bewusst ist, was die Frage so ein bisschen nachlegt, ob ich das so ganz frei entscheiden kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist zumindest erlernbar oder erwerbbar.
Ja. Okay. Ja, und inwiefern ist es denn altersabhängig, ob ich mehr an Wachstum oder an Schicksal glaube? Also von mir selber würde ich wohl sagen, ich habe als Teenager gedacht, alles fällt vom Himmel runter und jetzt im Alter merke ich ja, das daran arbeiten ist halt auch irgendwie wichtig. Ist das auch eine Tendenz, die Sie so bestätigen können anhand von Ihrem Datenmaterial?
Interessanterweise ist es umgekehrt. Das sind keine starken Effekte, aber bei unserer Stichprobe glauben, je älter die Leute werden, desto eher glauben sie an Schicksal und die Jüngeren glauben eher an Wachstum.
Ah,
wir sind uns auch nicht ganz, gute Frage, wissen Sie nicht so ganz. Wir vermuten, wenn man älter ist, ist man weniger
Dass man wie ein bisschen festgefahrener in seinen Einstellungen und nicht mehr so offen für Neues und so. Also man ist einfach, ja.
Vielleicht hat man auch irgendwie erlebt, dass man halt auch nicht alles veränderbar ist, auch wenn man dran arbeitet. Wir wissen es nicht. Das sind so Hypothesen.
Mhm. Okay. Ja, und sind jetzt grob gesagt die Männer die Romantiker und die Frauen wollen an der Beziehung arbeiten. Also das ist ja so das, was man in so Zeitgeistartikeln liest.
Ist natürlich eine plakative Darstellung,
klar,
aber wahrscheinlich auch nicht ganz falsch. Also die Tendenz leicht gibt es in den Daten, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Also ich finde, man könnte es auch mit anderen Sachen vielleicht noch ein bisschen bestätigen. Also andere Studien zeigen zum Beispiel, dass Frauen auch diejenigen sind, die öfter Paartherapie initiieren beispielsweise. Mhm. Also die sie eher der Meinung sind, okay, jetzt brauchen wir Hilfe und jetzt müssen wir uns auch diese professionelle Hilfe suchen. Denen fällt es auch tendenziell leichter, über Gefühle zu sprechen als Männer. Ne? Das hat wahrscheinlich auch mit der Sozialisierung zu tun, dass Frauen natürlich von Anfang an auch viel mehr gelehrt werden, ihre Gefühle auszudrücken. Und dadurch übernehmen sie halt auch natürlich viel dieser emotionalen Arbeit in der Beziehung, ne? Sprechen eher mal einen Konflikt an und wollen dann auch die Gefühle dahinter explorieren. Und Männer tendieren so ein bisschen dazu, eher problemorientiert daran zu gehen, ne? So eine, jetzt brauchen wir eine problemorientierte Lösung für das Problem auf einer sachlichen Ebene, so, genau.
Also ist das eher so, also wir haben jetzt ein Problem und das müssen wir jetzt wegmachen, oder ist das irgendwie so?
Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn jetzt so ein banales Beispiel, die Frau beschwert sich darüber, dass der Mann immer die Zahnpastatube auflässt, oder? Und dann ist es halt aus männlicher Sicht, ja gut, ist ja jetzt kein Stress, oder? Also ich meine, das kann man ja jetzt easy ändern. Jetzt versuche ich dran zu denken, die Zahnpastatube zuzudrehen, dann macht er das vielleicht dreimal und dann vergisst man das wieder, dass man darüber gesprochen hat und so. Und dann kommt das Konfliktthema wieder auf und dann will die Frau vielleicht darüber sprechen, dass das für sie einfach, dass sie das als respektlos empfindet, dass da ihre Bedürfnisse in dem Moment nicht wirklich wahrgenommen und respektiert werden, ne? Und das wäre so ein bisschen der Unterschied zwischen der emotionalen Seite und der problemorientierten Seite.
Ich glaube, ganz wichtig ist noch eben, wir stellen das jetzt relativ, wie vorhin schon gesagt, plakativ dar. Natürlich gibt es alles. Auch wenn die Tendenzen da sind, dass jetzt hier die Frauen eher ein bisschen an Wachstum glauben, stärker als die Männer, sind das relativ kleine Unterschiede. Und es gibt natürlich immer alles. Natürlich gibt es auch die Paare, wo die Frauen völlig an Wachstum glauben und umgekehrt.
Mhm. Ja. Okay. Ja, Frau Ulich, Sie sagten ja im Schriftstück, das ich gelesen habe, die Filmindustrie nähere die Vorstellung eines Schicksals, da leben die Prinzessin und der Prinz glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber ist da nicht ein romantisches Setting vorgegeben, in dem wir eben wegen des romantischen Erlebnisses auch ins Kino gehen und einen solchen Film auch schauen, der vorausschaubar genau diese Doktrin mitbringen wird?
Ja, total. Also ich meine, das ist ja oft der Grund, wieso wir uns solche Filme anschauen, weil wir ein Stück weit unserer harten Realität, unserem eigenen Lebensproblem entfliehen möchten. Mhm. Und ja, da in so eine Illusion gerne uns reinziehen lassen und die positiven Gefühle, die damit assoziiert sind, haben und erleben wollen. Das Problem damit ist einfach nur, dass es halt diese unrealistischen Erwartungen schürt an Beziehungen, oder? Also so wie die Beziehungen dargestellt wird, dass der Film hört auf, wo der Höhepunkt des Glücklichseins erreicht ist und dann das danach sehen wir nicht. Dann, wo der Alltag anfängt und die Alltagsprobleme und die Konflikte und die Belastungen, die man durch Arbeitsstress hat und so weiter, das sehen wir alles nicht. Und das suggeriert uns so ein bisschen, dass das auch unnormal ist, solche Probleme zu haben und zu streiten als Paar. Und ich sehe zum Beispiel auch immer wieder auf den sozialen Medien Leute, die sich so ein bisschen brüskieren damit, dass sie zum Beispiel nie streiten mit ihrem Partner. Und da denke ich immer nur so, ui, die Armen. Das ist ja kann ja keine gute Beziehung sein, weil wirklich Konflikte gehören zu jeder Beziehung dazu. Man muss über seine Gefühle sprechen, man muss über seine Bedürfnisse sich austauschen können und dass Bedürfnisse nun mal gegeneinander kontrastieren, ist vollkommen normal. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es so ein bisschen ein gesellschaftliches Tabu ist, diese Dinge anzusprechen.
Ja, aber da muss ich Sie jetzt nachfragen. Halten Sie das für eine neuere Erscheinung? Also ich meine auch, also Penelope ist 20 Jahre lang dem Odysseus treu, weil der zum Trojanischen Krieg fährt und kommt zurück. Also da gibt es keine Alltagsschwierigkeiten, es gibt nur diese eine Liebe.
Nee, wahrscheinlich ist es schon grundsätzlich so ein menschliches Bedürfnis nach der ewigen Liebe und keine Probleme. Nee, ich würde nicht sagen, dass es neu ist, aber eben es führt halt genau dazu, dass wir es halt tabuisieren. Und das ist eigentlich nicht so gut, wenn man eben das nicht so auf dem Schirm hat, dass das auch normal ist, diese Probleme zu haben und sich da durchzukämpfen und dass das auch tatsächlich als Paar zusammenschweißen kann, ne? Wenn man was zusammen durchsteht und ja.
Okay. Ja, weil ich frage mich auch zunehmend, ob die Menschen nicht in unserer Gesellschaft Angst davor haben, effektiv in Bindungen hineinzugehen, auch an eine Romantik oder ans Schicksal zu glauben. Würden Sie diesen Effekt heute bestätigen?
Also ich denke, das hängt eher von individuellen Erfahrungen ab. Also wenn man jetzt vielleicht gerade eine schwere Trennung hinter sich hat oder irgendwie enttäuscht wurde in einer Beziehung, dann hat man sicherlich solche Gefühle, dass man irgendwie nicht mehr an die Liebe glaubt und vielleicht ein bisschen zynisch darüber denkt. Aber wir wissen zum Beispiel auch aus der Forschung, dass diese Gefühle auch relativ schnell wieder abklingen, ne? Also Liebeskummer hält nicht für ewig und man hat dann kurzfristig mal diese negative Weltsicht auf die Liebe, aber das klingt dann auch wieder ab und dann ist man auch wieder offen dafür. So.
Okay, jetzt, wenn ich jetzt reiner Schicksalsgläubiger wäre, wie kann ich dazu kommen, eben ans Wachstum zu glauben, mir das einzuüben? Wie kann ich dazu kommen, wirklich mit Glaube auch ans Wachstum zu arbeiten und zu intervenieren in der Beziehung?
Wahrscheinlich müsste man zuerst dann, was die Psychologinnen Psychoedukation nennen, betreiben, also ihnen mal erklären oder aufzeigen, dass halt ihr Glauben, dass Auswirkungen haben kann auf ihr Verhalten und man da tatsächlich was ändern kann. Mhm. Das wäre so der erste Schritt, dass man versucht zu vermitteln, eben Beziehungen können wachsen. Sie können das besser machen, sie können eine Paartherapie beginnen oder einfach allgemein sonst zusammen überlegen, was sie besser oder was ihre Beziehung erfüllender gestalten könnte und so weiter.
Okay, wie arbeitet man überhaupt an einer Beziehung?
Ja, also wir wissen eben, dass ein riesiger Faktor in diesem Ganzen auf jeden Fall die Kommunikation ist. Also, dass man wirklich lernt, gut miteinander zu reden. Das beinhaltet einerseits, dass man schafft, gut ein aktiver Zuhörer zu sein. Also wirklich versucht, sich auf das einzulassen, was der Partner sagt. Und das ist wirklich, das klingt ganz trivial, aber das ist wirklich schwer in einem Konflikt, oder? Da hat man schnell die Tendenz, das abzuwehren oder die potenzielle Kritik irgendwie nicht gelten zu lassen. Und da ist es halt einfach auch als die Person, die gerade darüber spricht, über die Probleme, ist es zum Beispiel sehr hilfreich, die Sachen von sich aus zu formulieren, zu sagen, hey, mich verletzt es, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht so wichtig für dich, weil du immer so viel mit deinen Freunden unterwegs bist, anstatt zu sagen, boah, ich bin dir scheißegal, du machst nie was mit mir, du bist immer nur mit deinen Freunden unterwegs, das ist natürlich vorwürflich und da ist es schwer, dann nicht defensiv drauf zu reagieren, ne? Dann ist es natürlich der andere große, große Punkt, was man gerne vergisst, sind diese kleinen positiven Interaktionen im Alltag. Und das sind wirklich kleine Sachen. Das ist sowas wie dem Partner mal einen Kaffee machen oder sich abends eben zusammen hinsetzen und regelmäßig Gesprächszeit einzubauen. Ne? Das kann so schnell untergehen in dem Alltagsstress und einfach wirklich für Punkte zu sorgen, wo man miteinander in Verbindung tritt und zwar auf eine tiefere Ebene. Ne? Nicht nur so oberflächlich über die Alltagsdinge und Organisationen sprechen, wer holt jetzt die Kinder ab und so weiter, sondern wirklich, okay, hey, was hat dich bewegt heute? Was hast du erlebt? Wie geht's dir damit? So ein bisschen tiefere Fragen. Also wirklich geht um Qualitätszeit und eben diese kleinen positiven Gesten der Zuneigung. Auch Reparationsverhalten, wenn man einen Fehltritt sich geleistet hat, oder? Das passiert uns allen mal, dass wir den Partner irgendwie anschnauzen, weil wir gerade gestresst sind und eigentlich war es nur eine kleine Sache. Aber dann ist natürlich auch wichtig, das anzuerkennen dem Partner gegenüber und vielleicht zu sagen, hey, das tut mir leid, ich bin da irgendwie voll aufgebraust, aber das war gar nicht meine Absicht und es hatte eigentlich auch nichts mit dir zu tun.
Aber diese Dinge, also wenn ich mir das anhöre, alles wunderbar. Aber setzt das nicht voraus, dass ich eigentlich überhaupt etwas vorhabe mit mir, mit meinem Leben?
Weil wenn ich einfach unsorgfältig irgendwie nur so zwischen Arbeit und Netflix und noch Social Media irgendwie herumsurfe und keine Interessen entwickle, dann werde ich vielleicht die Disziplin einhalten, um diese Vorschläge zu beherzigen, aber es bleibt eine Dienstplanangelegenheit ohne jedes Mitgehen vom Herzen her.
Ja, also ich meine, wir finden auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel im Rahmen von Studien Paare instruieren, das zu machen, dass die plötzlich immer ganz viel Qualität darin entdecken. Also das ist, fühlt sich vielleicht erstmal an wie eine weitere Pflicht und auch nie ein weiterer Termin in der Agenda. Aber dass diese Struktur, die man so ein bisschen vorgibt, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und damit kreiert man wirklich Qualität zwischen den Paaren.
Gut, und ich glaube auch nicht, dass das per se aversiv oder eine Pflicht sein muss. Also auch wenn man so eine festgefahrene Beziehung hat, nur schon das Paar anzuweisen oder zu unterstützen dabei, mal was Neues zu machen oder irgendwas, was ihnen früher Spaß gemacht hat oder irgendwie, das kann ja auch lustfreundlich sein und dann keine Pflicht und helfen. Ja.
Sie haben den Begriff Beziehungsüberzeugungen verwendet. Was meinen Sie damit?
Also das ist jetzt so im Weiten betrachtet, ist das im Prinzip alles so Einstellungen, die man gegenüber der Beziehung hat. Also wie denken wir eigentlich über Beziehungen, auch was erwarten wir von Beziehungen. Und da sind auch diese Schicksals- und Wachstumsglaube sind nur ein Element davon, da gibt es natürlich noch viel mehr. Und auch beim Schicksals- und Wachstumsglaube, das ist auch ein Konzept, das kennt man auch aus anderer psychologischer Forschung schon. Also das kann sich zum Beispiel auch auf Berufserfolg beziehen, da kann ich ja auch eine Überzeugung haben von: Ist das was einem zufällt, Erfolg, oder ist das etwas, was ich mir erarbeiten kann? Auch da gibt es das. Genau. Und wir haben uns das jetzt eben gezielt angeschaut für diesen Bereich der partnerschaftlichen, der romantischen Beziehungen. Aber ist eben auch nur ein Teil davon, wie Menschen über Beziehungen denken.
Okay. Hat das irgendetwas auch mit Betätigungen zu tun? Also es gibt ja Paare, die definieren sich so: Wir tauchen beide gern. Und gehört das auch irgendwie in diesen Bereich?
Also wir wissen halt auf jeden Fall, dass gemeinsame Hobbys oder so definitiv was ist, was Paare irgendwie anzieht, ne? Also das ist was, wie sich Paare zum Beispiel oft kennenlernen am Anfang, und gemeinsame Interessen ist eben auch was, die vielleicht, das hilft beim ersten Date, sich näher zu kommen und so. Aber wir wissen tatsächlich schon auch aus der Forschung, dass grundsätzlich Ähnlichkeit in Persönlichkeit oder in diesen Überzeugungen nicht unbedingt relevant ist für die Beziehungszufriedenheit.
Sie haben nur Paare befragt, warum nicht auch Leute, die sich während der Studie getrennt haben?
Also das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Das hätten wir tatsächlich auch gerne gemacht. Das ist jetzt bei uns schlicht und einfach so, dass es relativ wenige relativ selten vorgekommen ist, also dass es relativ wenige Paare gab, die sich tatsächlich getrennt haben im Verlauf der Studie. Beziehungsweise es gibt natürlich, es gibt bei Studien, die über eine längere Zeit laufen, gibt es natürlich immer einen Anteil von Personen, die früher oder später aus der Studie aussteigen, die nicht mehr mitmachen wollen. Und wir vermuten eben auch da, dass viele Leute, die sich getrennt haben, dann auch nicht mehr an der Studie weiter teilgenommen haben, weil sie eben gedacht haben, es ist jetzt eben nur eine Paarstudie, weil ja auch beide Partner befragt wurden. Und wenn ich sozusagen nicht mehr mit meinem Partner zusammen bin, dann brauche ich auch nicht mehr bei dieser Paarstudie mitzumachen. Deswegen vermuten wir, dass viele Leute, die nicht mehr weiter mitgemacht haben, leider, dass das darauf zurückzuführen ist, dass sie sich getrennt haben.
Wissen Sie, wie viele Leute das waren? Oder anteilsmäßig?
Ja, es waren etwa 50 Paare, wo wir wissen, dass sie sich getrennt haben. Okay. Aber eben viele, wo wir es nicht wissen. Aber das Problem ist halt auch, wenn man sagt, wir machen eine Paarstudie, wer meldet sich da an? Das sind die zufriedeneren Paare im Schnitt und nicht die Krisen.
Sie haben absolut überwiegend Heteropaare befragt. Bestehen bei Schwulen oder Lesben oder Nonbinären dieselben Effekte?
Das ist richtig, wir haben relativ wenige nicht-Mehrheit-normative Leute drin. So wenige, dass wir es nicht vergleichen können, sinnvoll.
Okay.
Wir würden jetzt aber auch keine Unterschiede erwarten per se. Also bei psychologischen Variablen wüsste ich jetzt nicht, warum das bei homosexuellen Paaren eigentlich anders sein sollte.
Mhm. Ja. Ja. Ganz einfach, wieso haben Sie die Studie überhaupt gemacht?
Zu Beginn stand dieser spannende und ein bisschen frustrierende Befund, dass in der Regel geht Beziehungszufriedenheit runter über die Zeit, was wir am Anfang diskutiert hatten. Und dann ein bisschen die Frage, ja, da muss doch irgendwas geben, was man dagegen tun kann. Oder irgendwelche Leute, denen es eben nicht so geht oder weniger so geht. Das war so die Grundidee, Faktoren anzuschauen oder Dinge, die das halt irgendwie weniger stark machen in diesem Sinne. Und da waren diese Beziehungsüberzeugungen ein guter Ansatzpunkt, weil eben, wie vorher auch schon erwähnt, wir gehen davon aus, diese Überzeugungen sind beeinflussbar, die sind erlernbar und wenn die helfen würden, wäre das ja ganz gut. Da können wir das vermitteln und da hätten wir so einen Ansatzpunkt, wo man anfangen kann, um zu helfen auch.
Und welchen Nutzen soll diese Studie haben?
Also eben, es ging jetzt grundsätzlich darum, eben Faktoren zu identifizieren, die eben zur langfristigen Aufrechterhaltung einer glücklichen Beziehung beitragen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil der Partner ist in der Regel die wichtigste Person in unserem sozialen Netzwerk. Also wenn man Leute fragt, wer ist am wichtigsten für sie? Wenn man einen Partner hat, dann sagen die allermeisten Leute, das ist mein Partner. Und das hat auch wirklich reale Konsequenzen, ne? Weil wenn man in einer glücklichen Partnerschaft ist, dann ist man in der Regel gesünder, man lebt länger. Also es hat auch wirklich Effekte auf das Leben, auf die Lebenszufriedenheit, auf die Gesundheit und auf die Langlebigkeit letztendlich.
Ja, und wer kann und wer soll davon profitieren?
Also das ist natürlich auch breit. Also eben ist es zum einen natürlich interessant für Paare direkt, dass man eben sozusagen auch einen Eindruck davon hat oder Kenntnisse darüber hat, was beeinflusst jetzt eigentlich oder wie beeinflusst meine Überzeugungen auch, wie zufrieden und glücklich ich in der Beziehung bin. Es ist natürlich darüber dann auch interessant für Therapeuten, für Paartherapeuten, weil man eben dann sagen kann, das könnte ein Ansatz sein, an dem man arbeiten könnte, um eben dafür zu sorgen, dass Paare auch langfristig eben in einer glücklichen Beziehung bleiben. Und es ist aber auch so, dass das eben, wie gerade gesagt, eigentlich Grundlagenforschung ist. Das heißt, wir versuchen sozusagen erstmal so Bausteine zu legen, wo man dann sagen könnte, in dem nächsten Schritt könnte man dann quasi Interventionsforschung machen. Das heißt, man würde schauen, kann man jetzt diese Überzeugungen konkret beeinflussen und wie wirkt sich das dann wiederum auf die Beziehungszufriedenheit aus?
Okay, und dann soll also diese Ergebnisse, die sollen dann wirklich in die Fachwelt übergehen. Das ist die geplante Verwertung. Oder schreiben Sie ein Buch?
Noch nicht. Ja, also ich meine, eben einerseits ist es natürlich spannend, um dann weitere Forschung zu inspirieren, ne? Aber natürlich ist es auch, wenn man dann eben Interventionen anfängt zu testen, das ist natürlich hochrelevant für Kliniker, die mit Paaren arbeiten. Und wenn man jetzt weitere Forschung stimulieren möchte, dann könnte man eben sich natürlich zum Beispiel, wie Sie jetzt schon vorhin angesprochen hatten, auch mal homosexuelle Paare anschauen. Also ist das tatsächlich so, wie wir das annehmen, dass diese Prozesse dort gleich ablaufen? Man kann sich alternative Beziehungsformen anschauen, Polyamorie, das ist als Stichwort mal, oder eben auch vielleicht nicht westliche Paare. Also ich meine, wir sind natürlich hier im Westen in einem ganz speziellen Kontext. Wie sieht es aus in Ländern mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, mit mehr patriarchalen Strukturen, mit arrangierten Ehen? Also all diese Aspekte haben ja durchaus auch einen Einfluss auf, wie Beziehungen gelebt werden.
Ne? Ja, klar. Ja. Genau. Ja, ja. Ja, was war denn Ihr persönlicher professioneller Lerneffekt bei der Studie? Also sind Sie auf etwas gestoßen, wo Sie gedacht haben, hoppla, hätte ich nicht gedacht?
Also bei mir war es vor allem bei der Literaturrecherche, also wo wir schauen, was gibt es denn überhaupt schon zu diesem Thema, fand ich es faszinierend, dass wir eigentlich wissen, Beziehungszufriedenheit geht runter über die Zeit, aber wir wissen sehr wenig darüber, warum oder eben bei wem das eben nicht der Fall ist. Also diese Bedingungen und Faktoren, die das beeinflussen, dass es da so wenig Wissen gibt, dass man es so schlecht vorhersagen kann.
Mhm. Ja, und sehr faszinierend ist eben auch, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, dass man eben auf der einen Seite sieht, bei der Mehrheit nimmt die Zufriedenheit ab, wenn man sie sozusagen im Zeitverlauf immer wieder fragt. Aber wenn ich sie im Rückblick frage, dann sind eben doch viele Leute, haben so ein sehr optimistisches, sehr positives Bild. Also im Prinzip eine gewisse positive Verzerrung eigentlich, weil die Mehrheit dann doch sagt, sie erlebt es aber als eine Beziehung, die immer glücklicher geworden ist, auch wenn man das im Verlauf statistisch gesehen eigentlich nicht findet.
Und bei Ihnen?
Und ja, für mich war es auch nochmal spannend zu sehen, dass letztendlich beide Überzeugungen gut für die Beziehung sind. Also so mit meinem persönlichen paartherapeutischen Hintergrund auch hätte ich jetzt eigentlich gedacht, nee, man muss auf jeden Fall dran arbeiten. Das Wachstum ist das, was entscheidend ist. Schicksal, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Dann gibt man ja sofort auf, wenn das erste Problem auftaucht. Aber eben, wir finden tatsächlich, dass die auch happy sind, ne? Die an Schicksal glauben. Bei denen ist es nur eben langfristig nicht unbedingt das Adaptivste zu tun.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war der Uniball-Podcast. Sie können das Gespräch auf Prime News, aber auch auf den sonst üblichen Podcast-Kanälen hören. Schönen Abend. Ja.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.